Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Religiös motivierte Gewalt ist, auch wenn sie mit einem religiösen oder auch einem ideologischen Unterbau daherkommt, letzten Endes Gewalt. Und wer nach ihren Ursachen fragt, kann sich deswegen auch nicht mit der dahinterliegenden Religion oder Ideologie begnügen. Im Bürgerkrieg in Syrien und im Irak wird seit Jahren Gewalt verübt, die von einer extremistischen Ideologie befeuert wird. Ein neuer Dokumentarfilm ist tief in die Region und in diese Ideologie eingetaucht, um die Gewalt zu verstehen. Wir stellen ihn in dieser Sendung vor. Außerdem, wir setzen unsere Reihe fort, den Islam leben, über Fragen des Alltags unter Muslimen in Deutschland. Und da geht es heute um ein echtes Reizthema, auch, aber nicht nur für Muslime, Scharia. Ein im Berliner Exil lebender syrischer Filmemacher hat sich nach Syrien begeben, um dort das Leben und den Alltag islamistischer Extremisten zu dokumentieren. Möglich war das nur, weil er sich eine falsche Identität mit einer falschen Begeisterung für diese Ideologie der Extremisten zugelegt hatte. 2,5 Jahre hat er das Leben von Abu Usama, einem Mitbegründer der Al-Nusra-Front, beobachtet und er ermöglicht einen Einblick in eine sonst hermetisch abgeriegelte Welt. Der Film ist gleichzeitig auch eine Suche nach den Ursachen von Gewalt. Und auch wenn er nicht mehr sein kann als eine Annäherung, viel näher ist man dem Thema bislang vielleicht nicht gekommen. Diese Woche ist der deutsche Kinostart. Wolfgang Martin Hamdorf konnte vor der Premiere mit dem Regisseur sprechen.
Als ich ein Kind war, brachte mir mein Vater bei, meine Albträume aufzuschreiben, damit sie nicht wiederkommen.
Auch in seinem jüngsten Film setzt sich Regisseur Talal Derki mit einem seiner Albträume auseinander, dem vom Siegeszug der Dschihadisten.
Ich versuchte, meine große Angst zu verbergen, sagte meiner Frau und meinem Sohn Lebewohl und machte mich auf ins Land der Menschen, die sich nach Krieg sehnen, im Norden von Syrien, Provinz Idlib, die von einem Ableger von Al-Qaida kontrolliert wird. Ich stellte mich als Kriegsfotograf vor. Ich gab vor, mit den Dschihadisten und ihrer Ideologie zu sympathisieren, um so zu vermeiden, dass ich entführt oder hingerichtet werde. Und die Rufe ertönten: Bekehrung zum Islam, Dschihad, Kalifat, Kalifat, Dschihad, Bekehrung zum Islam.
2 Jahre lang, zwischen 2014 und 2016, verbrachten Talal Derki und sein Kameramann Kahtan Hasson mit der Familie Abu Usamas, einem hochrangigen Kämpfer der dschihadistischen Al-Nusra-Front.
Ich bin kein religiöser Mensch und wollte verstehen, was sie antreibt, wie sie funktionieren, wie sie es schaffen, aus ihren Opfern Soldaten zu machen.
Der Film dokumentiert den Alltag der selbsternannten Gotteskrieger. Wenn der Vater fröhlich blutige Kampflieder drillert, mit dem Präzisionsgewehr Menschen tötet und vom kommenden Kalifat schwärmt, kommt er seinen Protagonisten sehr nah, ohne sie dabei in irgendeiner Weise zu verharmlosen.
In the end of the day we talk about the human.
Natürlich sind sie Menschen, wie jeder von uns. Sie kommen nicht von einem anderen Stern. Aber irgendetwas ist mit ihnen passiert. Vielleicht eine Gewalterfahrung in der Kindheit. Irgendein Auslöser hat sie zu Extremisten werden lassen. Das ist eine Krankheit. Und so wollte ich es im Film auch zeigen.
Die Kamera ist immer dabei, wenn die Kinder auf zerschossenen Panzern spielen, Kampftraining erhalten und die Koranschule besuchen. Auf Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats, erzählt von verlorener Kindheit, ist dabei aber weder reißerische Kriegsreportage noch Islam-Terror-Familiensaga.
Wenn man einmal den ganzen Hintergrund von Terror, Gewalt und Krieg weglässt, dann ist es eine ganz normale Geschichte. Väter mit völlig verkehrten Wertvorstellungen, Antihelden, die ihren Kindern keine andere Wahl lassen, als ihnen zu gehorchen.
Der Dokumentarfilm zeigt, wie die Kinder des Kalifats in der Familie und in den Rekrutierungslagern gleichgeschaltet und so zu Soldaten im angeblich heiligen Krieg geformt werden.
Sie glauben an das große Kalifat, das nach dem großen Krieg entstehen wird. Sie beschwören die Kreuzzüge und den Kampf der Muslime gegen die Invasion. Ihre Gebete und Rituale führen zum Allerschlechtesten, nämlich zur Gewalt. Sie glauben sich im Recht, Gottes Willen mit dieser Gewalt durchzusetzen.
They have permission to use violence.
Frauen kommen in dem Film nicht vor. Nur einmal, als Abu Usama schwer verletzt ins Haus gebracht wird, hört man seine Frau weinen. Aber Barsch befiehlt ihr zu schweigen. Für Talal Derki sind die Frauen neben den Kindern die größten Opfer des dschihadistischen Systems.
In dieser Gesellschaft darf die Frau nicht reden. Sie darf nicht einmal erscheinen. Fremde dürfen ihre Stimme nicht hören. In dieser Szene ist der Raum voller Fremder und Abu Usama brüllt sie an, sie solle schweigen. Denn sie hat kein Recht, ihre Trauer mitzuteilen. Niemandem. Diese Gesellschaft ist ein großes Gefängnis für die Frauen. Und selbst wenn diese Männer friedlich und nicht gewalttätig wären, könnte ich ihre Gesellschaft trotzdem niemals akzeptieren, einfach deswegen, wie sie ihre Frauen behandeln. Diese Art, wie sie sie ausschließlich als ihr Eigentum betrachten.
Who look at the woman as a belong, as a something of this property.
Auf Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats, bietet einen ungewöhnlichen Einblick in den Alltag einer kleinen Welt voller Hass und Gewalt. Abu Usama hat den Film übrigens nie gesehen. Er starb im Oktober 2018 beim Entschärfen einer Autobombe und hinterließ 2 Ehefrauen und 12 Kinder.
Of Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats, kommt am 21. März, also am kommenden Donnerstag, in die deutschen Kinos. Wolfgang Martin Hamdorf hat mit dem syrischen Filmemacher Talal Derki gesprochen. Scharia ist ein echtes Reizwort, wenn es um den Umgang mit dem Islam in der deutschen Gesellschaft geht. Weil dieser Begriff für so ziemlich alles zu stehen scheint, was moderne, freiheitliche Gesellschaften an einem vormodernen, patriarchalen Islamverständnis ablehnen. Und das ist schon bemerkenswert, denn eigentlich gibt der Begriff Scharia diese Interpretation ja gar nicht her. Es handelt sich eben nicht um ein, wie auch immer und von wem auch immer, festgelegtes Regelwerk oder gar einen Gesetzestext. Die Scharia ist keine Rechtstradition, sondern mit aller Vorsicht eher die Tradition der Auslegung von Recht und über deren Inhalte auch in der islamischen Welt überhaupt keine Einigkeit besteht. Und doch wird Scharia sowohl von Islamfeinden als auch von radikalen Islamisten in Deutschland verwendet als Kampfbegriff. Welche Bedeutung hat Scharia für Muslime in Deutschland? In unserer Reihe Den Islam leben ist Hüseyin Topel dieser Frage nachgegangen.
Vor einiger Zeit ging nachts in einer deutschen Großstadt eine Gruppe radikaler Muslime durch die Straßen, die Westen mit der Aufschrift Scharia-Polizei trugen. Diese Gruppe von Extremisten kontrollierte, ob Muslime, die unterwegs waren, sich nach ihren salafistischen Moralvorstellungen verhielten. Waren sie der Meinung, dass der eine oder die andere dies nicht täten, griffen sie ein. Es kam zu hitzigen Debatten und körperlichen Auseinandersetzungen. Diese Extremisten beanspruchten das Recht, in einer deutschen Stadt im Namen der Scharia für Ordnung unter den Muslimen zu sorgen. Der Islamwissenschaftler und Jurist Matthias Rohe von der Universität Erlangen-Nürnberg hält das Vorgehen dieser Extremisten für eine völlig unangebrachte Anmaßung.
Die müssen wir sehr genau im Auge behalten und wir müssen sie mit allen unseren zur Verfügung stehenden Mitteln des Rechtsstaats auch in die Schranken weisen. Wir müssen vor allem aufpassen, dass diese extremistische Ideologie nicht in die Köpfe der nachwachsenden muslimischen Generationen einsickert. Und das können wir am allerbesten dadurch tun, dass wir schlicht unser Recht ganz normal anwenden, fair anwenden, Überzeugungsarbeit leisten, warum es gut ist, dass die Rechtsordnung bei uns so ist, wie sie ist.
Aus bestimmten muslimischen Kreisen bekam die extremistische Scharia-Polizei Beifall. Andere verurteilten deren nächtliche Einsätze. Der Streit darüber, was Scharia inhaltlich bedeute, flammte erneut auf. Dabei wurde immer wieder die Position der Extremisten übernommen, die Scharia fordere sehr strenge Strafen vom Auspeitschen bis zur Todesstrafe.
Es gibt nur sehr, sehr wenige Extremisten, die sagen, man müsse hier das deutsche Recht ersetzen durch irgendwelche mehr oder weniger traditionellen Rechtsvorschriften, einschließlich Strafrecht, Körperstrafen. Diese Extremisten gibt es, also so im politischen oder gar gewalttätigen salafistischen Spektrum etwa.
Kaum einer in Deutschland hat sich so intensiv mit der Scharia auseinandergesetzt wie der Jurist und Islamwissenschaftler Matthias Rohe. Von ihm stammt die Definition, die Scharia beschreibe die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Normen, Mechanismen zur Normfindung und Interpretationsvorschriften des Islam. Oder anders ausgedrückt:
Die Scharia ist kein Gesetzbuch, sondern ganz im Gegenteil ein sehr komplexes System, das im Grunde die gesamte Normenlehre des Islam beinhaltet. Das heißt religiöse Normen ebenso sehr wie rechtliche Normen. Und nicht nur die Normen als solche, sondern auch die ganzen Methoden, wie man diese Normen überhaupt erstmal auffinden und interpretieren kann.
Scharia ist also lediglich ein islamischer Fachbegriff für ein offenes System, sowohl religiöser wie rechtlicher Normen, die in jedem Einzelfall genauer definiert werden müssen. Von einem eindeutig fixierten Gesetzeskatalog könne schon deshalb keine Rede sein, weil es regional unterschiedliche Scharia-Traditionen gäbe.
Das islamische Recht, das ist ja nur ein kleiner Teil der Scharia insgesamt, der islamischen Normenlehre, spielt bei manchen eine Rolle in Familienangelegenheiten. Also Familienstand, Zusammenleben in der Familie, vielleicht auch Scheidung und Erbangelegenheiten. Das wird von einigen noch so als Kernbereich islamischer Identität angesehen, von vielen anderen übrigens nicht, die schlicht sagen, wir leben hier in einem Rechtsstaat. Dieser Rechtsstaat ist von seinen Grundlagen her sehr fair, sehr ausgeglichen und von dem her ist er uns islamisch genug. Vielleicht islamischer als irgendwelche anderen Länder im Nahen Osten und die sehr zufrieden mit der hiesigen Rechtslage sind.
Der Meinung dieser zweiten Gruppe unter den Muslimen in Deutschland schließt sich auch Serap Güler an. Sie versteht sich als gläubige Muslimin und ist Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen.
Ja gut, in meinem Alltag, muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Scharia überhaupt keine Bedeutung, aber schon das Grundgesetz.
Für Muslime sei es unzulässig, Andersgläubigen die eigenen Regeln aufzuzwingen. Daran sollten sich Muslime in Deutschland halten.
Zumal, ich glaube, nach der islamischen Lehre einem Muslim auch mitgegeben wird, sich an die Gesetze des Landes zu halten, wo er lebt. Also insofern dürfte es da eigentlich keine größeren Konflikte geben.
Sie betont, keine Theologin zu sein, für sich aber ihren eigenen Weg gefunden zu haben, den Islam zu leben, losgelöst davon, wie Scharia zu verstehen sei.
Es mag für viele ein Widerspruch sein, aber wenn ich mich als gläubige Muslimin definiere oder selbst bezeichne, ja, das tägliche Gebet fünfmal, ja, oder das Fasten, die fünf Säulen des Islams tatsächlich so einhalten muss in meinem Alltag. Und wenn ich es nicht tue, dass ich dann nicht mehr gläubig bin, das sehe ich anders.
Die CDU-Politikerin Serap Güler ist aus Sicht des Islamwissenschaftlers und Juristen Matthias Rohe prototypisch. Die Mehrheit der Muslime in Deutschland teile nicht die Vorstellung, wonach die Scharia mit harten Gesetzen und Strafen gleichzusetzen sei.
Scharia heißt für viele Menschen, die sich überhaupt für den Begriff interessieren, anständiges Leben führen. Also viele Muslime verstehen ihren Glauben hier ethisch, moralisch und eben gerade nicht als Rechtsordnung.
Gerade in Deutschland werde versucht, religiöse und rechtliche Normen neu zu deuten.
Weg vom Wortlaut, hin zum Sinn. Und genau diese Debatte brauchen wir und wir sind dabei, das zu etablieren, auch an Universitäten, etwa in Gestalt einer islamischen Theologie, die sich um solche Fragen kümmern kann.
Matthias Rohe räumt aber ein, dass die islamische Theologie noch nicht die breite Masse erreicht. Nach wie vor könnten Jugendliche Opfer von Extremisten werden, auch in Sachen Scharia.
Im Moment scheint mir noch die größte Autorität weltweit Scheich Google zu sein. Also die Leute googeln schlicht und ergreifend und gucken, was da im Internet alles so greifbar ist. Und das ist zum Teil schrecklich, was da an extremistischer Propaganda sehr geschickt zum Teil auch lanciert wird.
Deshalb ruft der Jurist und Islamwissenschaftler deutsche Muslime dazu auf, zur Aufklärung beizutragen.
Wir brauchen dringend Gegenwelten, wo die vielen moderaten muslimischen Stimmen sich artikulieren können, noch besser vielleicht auch die Leute erreichen können in einer jugendgerechten Sprache.
In unserer Reihe Den Islam leben ging es heute um die Scharia. Die Beiträge dieser Reihe finden Sie im Netz in einem Dossier zusammengefasst auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Das Gebiet, in dem heute die süditalienische Stadt Matera steht, wird schon seit der Jungsteinzeit besiedelt. Und berühmt ist die Stadt heute noch für ihre Höhlensiedlungen, die sogenannten Sassi, zu Deutsch Steine. Ein Grund für die Wahl zur europäischen Kulturhauptstadt 2019. Übrigens als erste Stadt in Süditalien. Bemerkenswert aber an Matera sind nicht nur die Höhlensiedlungen, sondern die teils uralten Felsenkirchen, die dort über einen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren entstanden. Jan-Christoph Kitzler hat sie besucht.
Wer Matera besucht, für den bleibt es nicht bei der Kultur des Essens, der Höhlen, des Tuffgesteins. Hier gibt es auch eine Konzentration von kleinen und kleinsten Kirchen, die wohl einmalig ist in der Welt. Felsenkirchen, Chiese Rupestri, werden sie genannt. Und wenn man mit einem kundigen Stadtführer unterwegs ist, wie Giovanni Ricciardi, dann kann man diesen kleinen Schatzkammern eigentlich nicht aus dem Weg gehen.
In den Sassi und im Parco della Murgia gibt es vielleicht mehr als 150 von diesen Kirchen. Sie wurden in den Felsen gegraben und das über einen langen Zeitraum, vom 8. bis zum 19. Jahrhundert. Die älteste dieser Kirchen ist für das Jahr 774 belegt. Dann gibt es noch viele andere, auch mit byzantinischen Fresken, wie die, die wir hier sehen.
Diese Kirche hat eine etwas komplizierte Geschichte. Santa Lucia alle Malve wird sie heute genannt, weil früher hier wohl viele Malven geblüht haben. Vieles ist zerstört, denn später wurden die Räume als Stall und als Wohnung genutzt. Aber man sieht noch, wie die Felsenkirche eine oberirdische Kirche imitiert. Nicht nur in der Altstadt von Matera gibt es diese Kirchen, sondern auch in der Umgebung. Um die älteste zu sehen, muss man 10 Kilometer weit fahren. Auf der anderen Seite der Schlucht am Rande Materas gibt es ein 8000 Hektar großes Schutzgebiet, das auch viele Höhlen hat und einige Felsenkirchen, sagt Luigi Esposito, der den Park verwaltet.
Da haben sich durch die Erosion natürliche Grotten gebildet und die wurden dann von Menschen weiter ausgegraben und als Wohnungen genutzt, aber auch als Ställe oder Kirchen. Mit Fresken und Bildern. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Bewohner die natürlichen Grotten zu verschiedenen Zwecken genutzt.
Mit Stadtführer Giovanni Ricciardi könnte man jetzt noch Tage damit verbringen, eine Felsenkirche nach der anderen anzusehen. Und wer Matera besucht, der muss sie sehen, diese Schatzkammern in den Felsen, von denen es so viele und so unterschiedliche wohl nur hier unten im Süden Italiens gibt.
Die uralten Felsenkirchen von Matera, das war eine Reportage von Jan-Christoph Kitzler. Am 17. März 1959, also vor fast genau 60 Jahren, wenige Tage nach Beginn des Tibet-Aufstands, floh der 14. Dalai Lama ins indische Exil, wo er bis heute residiert und wo sich bis heute der Sitz der tibetischen Exilregierung befindet, in Dharamsala in Nordindien. Auch wenn Tenzin Gyatso, also sein Mönchsname, schon vor Jahren die politische Führung abgegeben hat und es inzwischen so etwas wie eine demokratisch gewählte tibetische Exilregierung gibt, immer noch ist der 14. Dalai Lama das wichtigste Symbol für die tibetischen Unabhängigkeitsbestrebungen. Und immer noch lassen sich Religion und Politik dort nicht voneinander trennen. Nominell ist der Dalai Lama zwar nur das religiöse Oberhaupt, aber seine Rolle ist und bleibt politisch. Nur wie lange kann er diese Rolle noch ausfüllen? Aus Dharamsala berichtet Bernd Muschborowska.
Seit dem Aufstand der Tibeter gegen die chinesischen Besatzer vor 60 Jahren und der Flucht des Dalai Lama ins Exil nach Indien ist Dharamsala im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh der Sitz der sogenannten tibetischen Exilregierung. Auch der Dalai Lama, das religiöse Oberhaupt der Tibeter, hat hier seine Residenz. Im angrenzenden Tempel hört man die Gesänge und Gebete der buddhistischen Mönche. Draußen auf den Straßen des von Touristen aus aller Welt überfluteten kleinen Ortes drängen sich die Autos zwischen vielen kleinen Hotels, Restaurants und Souvenirläden aneinander vorbei. Schätzungsweise 120.000 Tibeter leben im Exil, nur die wenigsten hier in Dharamsala. Die meisten haben in anderen Teilen Indiens und in Nepal eine neue Heimat gefunden, manche auch in anderen Ländern auf der ganzen Welt. Doch in Dharamsala ist das Zentrum des tibetischen Freiheitskampfes, sagt der Präsident der Exil-Tibeter, Lobsang Sangjai.
Even after 60 years
Auch nach 60 Jahren Unterdrückung durch die chinesischen Besatzer und deren Versuche, uns zu unterdrücken und auszulöschen, sind wir noch da. Wir stehen auf den Beinen und halten den tibetischen Geist aufrecht. Und unsere Hoffnung besteht weiterhin. Wir haben den Mut noch nicht verloren. Eine baldige Rückkehr nach Tibet können sich nur wenige Exil-Tibeter vorstellen. Vor allem die Ältesten, die sich damals im März 1959 zusammen mit dem Dalai Lama auf die Flucht nach Indien gemacht haben, erinnern sich nur zu gut an die Unterdrückung durch die chinesischen Besatzer. So wie der 73-jährige Suel Chin, der am 10. März zur Gedenkfeier anlässlich des Tibet-Aufstands vor 60 Jahren gekommen war. Ich war damals ein Jugendlicher, aber ich erinnere mich noch genau. Die Chinesen haben gesagt, sie seien zu unserer Befreiung gekommen, sie seien unsere Brüder. Aber in Wirklichkeit mussten die Tibeter Zwangsarbeit ohne Bezahlung leisten. Und unsere Mönche wurden ins Gefängnis gesteckt und es wurde ihnen verboten, ihre roten Roben zu tragen und ihre Religion zu praktizieren. Der Dalai Lama plädiert inzwischen für eine friedliche Einigung mit der Volksrepublik China und spricht sich für einen sogenannten Mittelweg aus. Ein Verbleib Tibets in der Volksrepublik China, aber mit weitgehender Autonomie. Doch bei vielen Exil-Tibetern in Dharamsala ist der Wunsch nach mehr Freiheit immer noch groß. Dolma Yangchen, die Präsidentin der tibetischen Frauenorganisation, erlebte die Flucht als Baby in den Armen ihrer Eltern. Die heute 60-Jährige will sich mit der Vorstellung einer autonomen Region Tibet in den Grenzen Chinas nicht abfinden.
No, I mean, it may take a long time, but we cannot say that Chinese can hold Tibet as a part of China.
Nein, auch wenn das noch lange dauert, können wir nicht akzeptieren, dass Tibet ein Teil Chinas bleibt. Tibet war immer ein unabhängiges Land, dafür gibt es historische Beweise. Aber China ist jetzt wirtschaftlich sehr stark und viele Staaten unterwerfen sich deshalb dem Willen der Regierung in Peking. Irgendwann werden sie merken, dass alles, was die chinesische Regierung verspricht und tut, immer nur ihren eigenen Interessen dient. Seitdem der Dalai Lama im Jahr 2011 seine Rolle als politisches Oberhaupt der Tibeter aufgegeben hat, werden die Geschicke der Exil-Tibeter von der zentralen tibetischen Verwaltung und einem Parlament geleitet, das den Umständen entsprechend halbwegs demokratisch gewählt wird. Mit Sorge blicken viele Tibeter in Dharamsala in die Zukunft. Dolma Yangchen vom Verband der tibetischen Frauen kamen die Tränen bei dem Gedanken, was mit Tibet geschehen werde, wenn der 14. Dalai Lama, der inzwischen 84 Jahre alt ist, nicht mehr lebt.
Of course, the Chinese are waiting for the Dalai Lama to die.
Die Chinesen warten natürlich darauf, dass der Dalai Lama stirbt. Aber das wird so schnell nicht passieren. Wir denken natürlich auch manchmal darüber nach, was aus uns wird. Bestimmt wird sich dann einiges ändern, auch die internationale Unterstützung für Tibet. Und das beunruhigt uns. Ohne den Dalai Lama, der seit mehr als zwei Generationen nicht nur das Oberhaupt der Tibeter ist, sondern auch in der ganzen Welt Anhänger hat, könnte es ruhig werden in Dharamsala. Wenn die Pilger und Touristen, die bislang in Scharen zum Sitz des Dalai Lama kommen, nach dessen Tod fernbleiben sollten, würde die wichtigste Einnahmequelle in Dharamsala versiegen.
Über das Leben der Tibeter im indischen Dharamsala war das ein Beitrag von Bernd Musch-Borowska. Das war Tag für Tag an diesem Montag. Die Redaktion hatte heute Andreas Mein. Wir folgen gleich wie immer die Nachrichten und dann unser Diskussionsmagazin Kontrovers. Das Thema bei den Kollegen, die Debatte um die Fristverlängerung beim Brexit. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.